Ja, bitte. Wo wollen Sie hin?
Zum Dossier-Hinterzimmer.
Ach so. Und was wollen Sie dort?
Hören, was zwei der erfahrensten Journalistinnen Österreichs über die Lage der Nation denken. Kritisch, ohne Blatt vor dem Mund.
Na gut, dann sind Sie richtig. Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort.
Oldies, but Goldies.
Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
Herzlich willkommen im Dossier Hinterzimmer, dem Podcast der Rechercheplattform Dossier. Mein Name ist Florian Skrabel und ich darf Sie heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen, bei dem es heute zum ersten Mal heißt Oldies but Goldies. Jene, die Dossier schon länger lesen und seit kurzem eben auch hören, wissen, dass wir versuchen, unseren Journalismus ein bisschen anders zu machen als andere Medien. Das beginnt bei der Finanzierung. Wir sind werbefrei. Es geht aber auch in die Erscheinungsfrequenz. Wir erscheinen nicht täglich, sondern bei uns dauern Recherchen einmal ein paar Monate. Wir wollen also vieles anders machen und trotzdem gibt es eines, worauf wir nicht verzichten wollen, weil es kein Widerspruch zur Innovation ist, und das ist die Erfahrung. Und daraus ist letztlich die Idee entstanden, zwei der erfahrensten und renommiertesten Journalistinnen Österreichs hier zu diesem Podcast einzuladen, zu Oldies but Goldies. Ich darf also begrüßen Frau Dr. Anneliese Rohrer, bekannte Innenpolitikjournalistin. Sie kam 1974 zur Tageszeitung Die Presse, leitete von 87 bis 2001 das Innenpolitik und dann bis 2004 das Außenpolitikressort. Frau Rohrer ist Preisträgerin des Kurt-Vorhofer-Preises und war lange Lektorin an der Fachhochschule Wien. Dort hatte sie mehrere Generationen an jungen Journalistinnen auf die positivste Art geprägt, unter anderem auch mich, was ich gerne offenlegen möchte, und auch andere Mitglieder der Dossierredaktion. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rohrer. Ja. Und Herr Dr. Gerfried Sperl, ebenfalls bekannter Journalist. Herr Sperl war während seiner Studentenzeit selbst politisch aktiv, begann seine journalistische Karriere bei der Kleinen Zeitung, war danach Chefredakteur der ÖVP-Zeitung Südost-Tagespost, später Chefredakteur beim Kurier und 1988 schließlich Teil des Gründungsteams der Tageszeitung Der Standard. Zuerst stellvertretender Chefredakteur und von 1992 bis 2007 geschäftsführender Chefredakteur des Standards. Herr Sperl ist ebenfalls Preisträger des Kurt-Vorhofer-Preises und er gibt sein Wissen heute noch an Journalistinnen von morgen weiter und außerdem die Booklet-Reihe Phoenix heraus. Herr Sperl, herzlich willkommen. Frau Dr. Rohrer, Herr Dr. Sperl, ich würde gerne mit Ihnen heute über ein Thema sprechen, das die Dossierredaktion eigentlich schon seit ihrer Geburtsstunde prägt und beschäftigt, Inserate. Und eigentlich mit einer sehr ketzerischen Frage beginnen. Wann haben Ihrer Meinung nach Österreichs Medien angefangen, Berichterstattung zu verkaufen?
Das kann der Herr Dr. Sperl wahrscheinlich aus eigener Erfahrung viel besser beurteilen als ich, weil in der Presse war das schon Usus und Standard und aufgerichtet, wovon jetzt immer so die Rede ist, die von der Wand zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung oder Geschäftsführung. Darauf können wir dann vielleicht noch einmal zurückkommen, weil da gibt es ein wunderbares Gegenbeispiel von der Presse, wie man das auch handhaben kann. Aber ich habe keine Erfahrung mit der Problematik und wann sie eingesetzt hat zwischen Anzeigen und Rücksichtsnahme und Berichterstattung. Nehme an, das kann der Herr Sperl viel besser.
Naja, da habe ich in der Kleinen Zeitung relativ wenig mitbekommen, muss ich sagen, weil da war ich so quasi noch Junior-Editor, aber später dann in der Südost-Tagespost habe ich das schon mitgekriegt, das ist ein Punkt, der immer eine Rolle spielt, wenn man als Chefredakteur eine gewisse Unabhängigkeit behaupten möchte, dann muss man ganz einfach ablehnen. Natürlich muss man vorher schon wissen, bevor Inserate geschaltet werden. Die Tagespost war nur eine Zeitung, die über wenig Inserate verfügt hat, nicht? Dadurch hat es das Problem in dem Sinn gar nicht gegeben.
Ja, weil es parteienfinanziert war.
Weil es parteienfinanziert war, natürlich. Ne? Es hat schon auch die Bundesförderung auch bekommen, aber in einem geringen Ausmaß. Relevant war es dann im Standard. Und da war natürlich in den ersten Jahren, eigentlich bis zum Schluss meiner Chefredaktion, aber es ist immer brüchiger geworden, der Oskar Bronner ein Bollwerk. Wir haben zum Beispiel so ein Spiel gehabt mit dem Generaldirektor der BAWAG, dem Herrn Elsner, der dann auch eingesperrt wurde. Der hat, bevor die Zeitung noch erschienen ist, hat er schon angerufen und hat gesagt, ihr schreibt's morgen das und das und das. Der hat also irgendwelche Spione gehabt. Und die haben da ausgemacht, wenn er mich angerufen hat, habe ich gesagt, fragen Sie den Herrn Bronner. Und wenn er den Bronner angerufen hat, hat der gesagt, fragen Sie den Herrn Sperl. Und dadurch haben wir ihn im Kreis geschickt, was er sich nicht wirklich abgewöhnt hat, nicht? Aber das war so es war so ein Spiel. Und ich weiß von Bronner, dass er, und ich habe das ja auch erlebt, dass er, solange der Springer Verlag der Geldgeber war und er aus dem Vollen schöpfen konnte, hat er auch keine Lust gehabt oder auch keine Vorwände gehabt, der Redaktion irgendetwas aufzutragen. Er ist dann, wie das Engagement des Springer Verlags geschwunden ist, ist er etwas begehrlicher geworden. Und da haben ja dann auch Konflikte begonnen.
Aber darf ich auf Ihre Frage, Herr Skrabel, noch einmal zurückkommen, wann das aus unserer oder meiner Wahrnehmung jedenfalls wirklich begonnen hat, problematisch zu werden? Das war mit der Eröffnung des Hauses Fellner Anfang der 90er Jahre. Ein Riesenauftritt im Palais Liechtenstein unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundespräsidenten Klestil. Und dann noch einmal, also meiner Wahrnehmung nach hat dann angefangen, dieses eigentlich von der Zeitung her, entweder ihr inseriert oder Kooperation oder was, oder wir schreiben euch runter. Mhm. Was natürlich dann noch einmal schlimmer geworden ist mit dem Auftauchen der Gratiszeitungen. Und dann hat angefangen, auch in dem Konkurrenzding von Österreich und heute, dann haben angefangen die Geschichten, die es vorher nicht gegeben hat, muss man sagen, wo berichtet wurde, dass der eine, die Wirt des Unternehmens, es geht ja nicht nur um Politik, es ist ja auch Wirtschaft, das Unternehmen den Vorstandsvorsitzenden anruft und sagt, ich höre, Sie haben bei Österreich um so und so viel Inserate geschalten, ich will dieselbe Summe. Und wenn nicht, dann kann ich, wie war eine der Phrasen, dann kann ich meine Journalisten nicht mehr zurückhalten. Und dasselbe wurde auf der anderen Seite gemacht. Mhm. Und die Krone war da irgendwie dazwischen drin.
Nun hat es dann auch einen Schmäh gegeben von Seiten der Fellners. Er hat gesagt und hat das überall propagiert in Europa, dass sie die beste Qualitätszeitung aller Zeiten machen. Da haben sie noch gehabt Gastkommentare, mehrere Bücher, da haben sie noch gehabt Literatur und so. Und ich kann mich noch erinnern, bei einer Konferenz der Chefredakteure in Paris sind die Vorsitzenden ganz aufgeregt herumgeschwirrt und haben gesagt, der Sperl soll endlich sagen, was da in Österreich los ist, weil da kommt eine neue, große Qualitätszeitung auf uns zu. Und die waren ganz enttäuscht und haben geglaubt, ich bin da ein Neider, weil ich gesagt habe, bitte, aus österreichischer Sicht muss man sagen, das Ganze ist mit Sicherheit ein Schmäh. Und nach ein paar Monaten hat sich auch herausgestellt, dass es ein Schmäh ist, weil alle diese inhaltlichen Ziele sehr schnell ad acta gelegt wurden.
Aber man muss auch sagen, Herr Sperl, Sie werden dem sicher zustimmen, hoffe ich jedenfalls, dass diese Verwendung der Inserate oder des Vehikels, des Inserierens in Zeitungen, das ist ein österreichisches Spezifikum. Das können Sie niemandem erklären. Wie der Falter-Chefredakteur Klenk da unlängst in einer deutschen Talkshow, denen das System erklären wollte, waren die fassungslos. Das ist etwas, was sich in Österreich
als Kafkais
Unsitte herausgebildet hat, aber auch, weil niemand ein Interesse gehabt hat oder zu feig war, sowohl von der Politik kein Interesse daran, von der Wirtschaft zu feig, das System, wie sich das entwickelt hat, und das wurde ja immer ärger, öffentlich zu machen. Wie viele Gespräche habe ich geführt mit Unternehmen, die mir erzählt haben, was da vor sich geht, und sagt, bitte, warum in Zeiten von iPhone lege ich das hin, nehme ich das auf und mache das öffentlich.
Darum,
ja, aber da schadet uns und so.
Darum würde ich sagen, es muss endlich einmal aufgehört werden, nur über die Politik zu reden und nur über die Korruption in der Politik. Es muss einmal auch direkt geredet werden, auf der Basis der ganzen fälschen Praktiken darüber zu reden, wie man die Strukturen der Printmedien zumindest einmal ändern könnte. Es ist zum Beispiel unmöglich, dass in Österreich sehr oft Chefredakteure auch Geschäftsführer sind.
Und nicht sehr oft, das hat sich jetzt als
gängige Praxis. Ja, aber es ist so. Und da kommt dann diese Praxis seit einigen Jahren. Da haben ein paar Leute, die haben einen Hut vor sich. Der eine Hut ist, da steht drauf Geschäftsführer, der zweite Hut, da steht drauf Eigentümer, und am dritten Hut steht Chefredakteur drauf. Und je nachdem, was gerade gespielt wird, das ist wie auf der Bühne, oder wie es im venezianischen Karneval, was gerade passt, den Hut setzt er sich dann auf. Oh, und als das spricht, der einmal ist
nur,
er da.
Nur mit einem Einwurf. Es ist nicht Eigentümer, es ist Herausgeber.
Ja, Eigentümer auch.
Ja, aber Eigentümer hat nie den Hut des Chefredakteurs auf.
Ja, aber es sind so und so viele Eigentümer, sind auch Chefredakteure. Wo? Bitte, die Fellers. Der Fellner ist ein Chef. Ist ja, ein Eigentümer.
Ja, das ist aber nur der
Fellner. Der Bronner war jahrelang Eigentümer auch. Und ist noch Eigentümer. Wie viel er jetzt mitredet, weiß ich nicht.
Ja, aber ich habe immer dieses Dreigestirn Chefredakteur, Geschäftsführer, Herausgeber.
Ja. Herausgeber, Herausgeber ist ja die Rolle nicht genau definiert. Mhm. Aber Faktum ist, es gehören diese Sachen getrennt, weil es entsteht eine Vermischung total verschiedener Interessen. Und die Chefredaktionen oder die Redaktionen sind, wenn ihre Chefs gleichzeitig Geschäftsführer sind, ausgeliefert einer Situation, wo ihre Vorgesetzten ihre Rolle nicht genau definieren.
Jetzt sind man darf nur kurz einwenden, bevor wir das vergessen. Es ist von uns ein entscheidender Fehler, sich nur auf die Fellners zu konzentrieren. Ja. Die Tatsache ist, es wurde dort ruchbar, es wurde dort darüber geredet, es war bekannt. Die haben das System perfektioniert, aber es ist nicht so, dass es erst mit dem Fellners aufgetaucht ist. Es ist Ärger geworden und es ist nicht so, dass es auf diese Gratiszeitungen und die Krone und so beschränkt ist. Das heißt, man muss viel tiefer gehen. Es wäre nämlich wirklich fatal, jetzt alles, wie hat man bei Elsner gesagt, unsympathisch sein ist kein Straftatbestand, ja? Alles auf die Fellners zu konzentrieren und dabei zu übersehen, dass es das System vorher schon gegeben hat. Aber wie? Auch mit der politischen Erpressung. Jetzt komme ich auf dieses Beispiel zurück, und weil Sie gesagt haben, man kann auch Nein sagen. Das war Anfang der 90er Jahre. Da hat dem niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Bröll ein Pressebericht nicht gepasst. Dann hat er den damaligen Chefredakteur angerufen und hat gesagt, so, und Wahlkampf war, Landtagswahlkampf, ich streiche jetzt 1 Million Werbebudget.
Das heißt, hier wurde einfach Werbung eingesetzt, um die
Strafsanktion.
Nur der damalige Chefredakteur, damals war er Andreas Unterberger, hat gesagt, ja, dann ist halt so.
Das heißt, er hat dagegen gehalten.
Der hat sich voll vor den Redakteur gestellt und gesagt, dann ist halt so.
Und das hat ja bitte dann, das hat ja von den Parteien übergegriffen. Also zum Beispiel der ÖBB-Chef, zeitweiliger ÖBB-Chef Huber, hat er geheißen, glaube ich, der hat eines Tages gesagt, in den Salzburger Nachrichten und im Standard, und ich glaube, die Presse war auch dabei, die bringen falsche Nachrichten über die ÖBB. Und daher streichen sie die Inseratenbudgets. Und ich bin daraufhin in die ZIB 2 gegangen. Gott sei Dank ist das gelungen. Ich habe gesagt, das sind bolschewistische, sowjetische Methoden.
Welches Jahr war das?
Das weiß ich nicht mehr genau, aber das muss so knapp vor der Jahrtausendwende, ich glaube noch vor der Schüsselmachtübernahme, aber ich weiß nicht mehr so genau.
Das ist das zweite Problem. Ich meine, das ist damals aufgetaucht, vor 20 Jahren, ja? Die Feynman-Geschichte, die ihr da ausgehoben habt, die ist 8 Jahre her. Und niemand rührt einen Finger.
Ich würde gerne da auch weitermachen und fragen quasi, wie Sie erklären können, dass hier sich trotz der Staatsaffäre, die es unter Werner Feynman gegeben hat, damals wurde ja nicht nur gegen Werner Feynman den Bundeskanzler ermittelt, sondern auch gegen 3 weitere Mitglieder der Bundesregierung, also Staatssekretär Ostermeier, Landwirtschaftsminister Belakovic, Doris Bures war damals in der Regierung, da wurde er gegen 4 von 18 Mitgliedern der Bundesregierung.
Das Buresministerium war überhaupt die Drehscheibe der Inseratenvergabe an die Zeitungen.
Das Verkehrsministerium, das ja davor von Werner Feynman geleitet wurde.
Verkehrsministerium ist ja super, ne? Der Inseratenverkehr ist dort konzentriert gewesen.
Aber meine Frage an Sie ist, jetzt hatten wir 2012 schon einmal eine Staatsaffäre, die auch den Bundeskanzler betroffen hat. Da gab es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die eingestellt worden sind. Jetzt haben wir wieder mittlerweile gegen einen Ex-Bundeskanzler Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Es geht wieder um den Verdacht der Untreue, wieder um Inserate. Warum hat sich da in den vergangenen 8 Jahren eigentlich kein Reinigungsprozess eingesetzt? Weil eins muss man auch sagen, die heutigen Ermittlungen und dass wir heute auch darüber sprechen, ist ja eigentlich ein Zufallsfund. Hätte es Ibiza nicht gegeben.
Hätte es viel nicht gegeben.
Aber warum hat sich eigentlich in den vergangenen 8, 9 Jahren hier nichts verändert?
Und weil diese machthungrigen Akteure, die Burschis da rund um den Kurz, die waren entweder so überheblich oder so blöd, dass sie nicht daran gedacht haben, dass diese Tweets und Mails und so weiter an die Öffentlichkeit kommen könnten.
Ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist der Grund, warum sich da nichts getan hat und das verschwunden ist und den Feynman hat man durchgehen lassen, dass er nicht zum Untersuchungsausschuss gekommen ist in dieser Causa. Der Grund dafür ist, dass niemand in diesem Land ein wirkliches Interesse an der Bereinigung des Systems hat. Alle, die daran beteiligt sind, mehr oder weniger, profitieren davon. Hm. Und die Zivilgesellschaft, wie in Österreich halt immer, ja,
jetzt nehme ich das
begegnet
Beispiel
dem Ganzen mit Gleichgültigkeit. Das heißt, es baut sich auf niemand auch ein politischer Druck auf. Wenn man dieses System bereinigen würde, endlich, bringt es Wählerstimmen? Na, sicher nicht. Das ist Wahlkampfwahl irrelevant. Weil die Zivilgesellschaft das nicht als Problem wahrnimmt. Und wer soll es zum Problem machen, wenn alle davon in irgendeiner Weise profitieren?
Also die Politik und die Medien.
Die Politik, die Wirtschaft.
Wobei innerhalb der Politik ist es dann letztlich ja auch nur die Regierungsparteien, die davon profitieren können, weil ja die Steuergeldtöpfe in den Ministerien oder auch in den Landesverwaltungen, auf die wird ja zugegriffen. Da hätte jetzt eine Oppositionspartei ja gar nicht Zugriff auf diese Inserate des Finanzministeriums. Das kann ja nur eigentlich die regierende Partei.
Ja, aber jede Oppositionspartei hofft auf die Regierungsbank.
Aber die haben schon Zugriff. Wenn Sie sich die Listen durchschauen, die ja bei Ihnen auch vorkommen, die ganzen Kirchenzeitungen profitieren davon. Die kriegen 100.000 Euro und aufwärts. Das sind ja eh keine Geldmagnaten. Aber denen helfen 100.000 schon ziemlich. Und dann bis hin zur Imkerzeitung. Die kriegen alle ihr Geld und die, ich weiß nicht, der Kameradschaftsbund und die alle, die haben alle irgendwelche Gazetten und die kriegen alle ein Geld. Das ist ein Gießkannenprinzip. Und das ist es ja das, was die Frau Rohrer auch sagt. Es ist eine Benefizsituation, die allen hilft, weil sie zu Geldempfängern gemacht werden. Ja, die Regierung teilt aus.
Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at.
Ja, und die ökonomische Situation wurde natürlich durch das Internet und Social Media und diese Möglichkeiten verschärft. Dann gibt es wahrscheinlich auch mit Sicherheit Abstufungen von Bemühungen, das sauber zu halten. Aber diese Bemühungen enden am Boulevard. Und wir sollen auch nicht so tun, als wäre nur die Regierung und nur der Steuergelder Ministerien. Was ist mit Wien?
Ja.
Was ist mit Wien, das System, das der Faymann seinerzeit als Wohnbaustadtrat zur Perfektion gebraucht hat? Oder was ist mit der Kronenzeitung, wie der ehemalige Redakteur das beschreibt, dass der Tichern sagt, okay, wir machen das so und so, aber dafür ein Inserat. Ich meine, das ist alles, die Frage ist wirklich, die Sie gestellt haben, warum wurde das seit Jahrzehnten nicht thematisiert und nicht bereinigt? Meine Antwort ist, es hat niemand ein Interesse daran.
Auch nicht die Qualitätsmedien, auch nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja eigentlich könnte hier ein Korrektiv sein, weil hier gibt es ja offensichtlich strukturelle Korruption im Printmarkt, und da könnte ja der anders finanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk das thematisieren, das beleuchten und immer wieder quasi auf die Barrikaden steigen journalistisch.
Ja, die eigene Branche wird ja nie rücksichtslos beleuchtet.
Aber Herr Skrawal, ich bewundere Ihre Naivität, ja. Ich finde die wunderbar, ja. Was heißt der öffentliche Rundfunk? Der öffentliche Rundfunk hat wahrscheinlich keine Abhängigkeiten von der Werbung oder so. Aber was glauben Sie, wenn der öffentliche Rundfunk sich dagegen stark macht, gegen ein System, von dem die Politiker profitieren, die dann die Geschäftsführung, wie soll das gehen? Ich meine, wie viel Rückgrat brauche ich, was ich in Österreich nicht habe? Wie viel Zivilcourage brauche ich? Wenn der öffentliche Rundfunk das anprangert.
Also das heißt, wir haben auf der einen Seite im Printmarkt diese Korruption in Form der Inseraten und auf der anderen Seite in einem anderen Segment des Marktes mit dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk einfach das Problem mit der Bestellung der Führungsorgane und dem politischen Einfluss quasi.
Ja, die müssen Rücksicht auf die Politik nehmen, die das System will. Was glauben Sie, wann der öffentliche Rundfunk eine Kampagne startet zur Sauberkeit von Inseraten in den Medien?
Und um mutieren dann selbst Sozialdemokraten zu Fürsten. Man sagt ja, hey, Landesfürst, aber nicht nur über die ÖVP, Landeshauptleute, sondern über die von der SPÖ. Mir hat einmal der frühere Wiener Bürgermeister Häupl um 2 in der Nacht schon in einem etwas heiteren Zustand waren wir alle, muss ich dazu sagen, hat einmal gesagt zu mir, na schau, leben tun wir vom Boulevard, die bringen die Leser und ihr, zum Beispiel die Presse und der Standard, ihr seid für die demokratische Hygiene. Und das beschreibt diesen Zustand, auch Seelenzustand der österreichischen Machthaber, sehr gut.
Das heißt, es wird sich quasi jetzt aufgrund dieser Staatsaffäre, die wir momentan haben, ist keine Rettung oder keine Änderung in Sicht?
Da bin ich jetzt naiv, gestehe ich. Ja. Also meine Hoffnung ist schon, ja, dass das, was jetzt aufgetaucht ist, zu einem Anschub an Courage in den Medien führt, dass die das selber so viel Druck aufbauen, dass das System, und das ist ja an und für sich ganz leicht zu lösen, ja, auch rechtlich, ja, dass das System geändert wird. Also da ist meine Hoffnung, da, weil sie so, es geht ja im Grunde dann auch um die Glaubwürdigkeit und allalong um das Vertrauen Politik, Medien, Demokratie, den ganzen Kanon können wir runterreden. Ja? Wenn die das auch wieder einschlafen lassen und wenn die nicht dringen auf eine Änderung der normalen Presseförderung von den 8 Millionen und ein Verbot der 200 Millionen freihändig, wenn die das nicht machen, dann ist ihnen nicht zu helfen. Dann sind sie an dem Glaubwürdigkeitsverlust und im Ende gedacht an der Zerstörung ihrer eigenen Geschäftsgrundlage selber schuld.
Ja, und dann bleibt es dabei, dass der Rechtsstaat dort endet, wo die Welt der Gauner beginnt. Und das ist der Zustand in Österreich. Und da dieser Zustand gehört durchbrochen. Und das ist jetzt die, sie hat es ja selber gesagt, die naive Hoffnung der Frau Rohrer, da schließe ich an, weil natürlich die Demokratie immer einen Schuss Naivität braucht, damit man sie verteidigt. Aber es muss immer wieder gesagt werden. Und es ist so, der Daniel Gartauer hat einmal geschrieben in einem Standard-Castle, Journalismus ist Wiederholung. und es gilt auch für diese Sache. Die Demokratie lebt von der Wiederholung ihrer Verteidigung. Und da werden wir sehen, was da kommt.
Ja, das ist ja auch lustig, dass Sie das sagen, mit dem Gartauer war das. In den 70er Jahren schon, da war noch der legendäre Otto Schulmeister, Chefredakteur der Presse, ist er durch die Redaktionsräume gerauscht und hat immer geschrien in seiner unvergleichlichen Stimme, Journalismus ist Wiederholung, wir bringen das jetzt wieder. Ja, und das ist aber etwas auch, was in der schnelllebigen Zeit nicht mehr machbar ist. Wenn Sie mit Kollegen reden und sagen, wieso seid ihr nicht da drauf geblieben? Ja, wir können nicht immer dasselbe schreiben.
Die Geschichte hat einen Bart.
Die Geschichte hat einen Bart, das haben wir eh schon vor 14 Tagen gebracht. Ja? Ich meine, da muss der innere Reflexionsprozess muss in Gang kommen. Nur von dort her wäre eigentlich eine Verbesserung möglich.
Das ist natürlich auch, und das sollten wir noch einmal betonen, weil der Name Schulmeister gefallen ist, nicht? Der Schulmeister war ja in einem Dauerkonflikt mit den Eigentümern der Presse, mit dem Wirtschaftsbund. Das heißt, er war auch in einem politischen Spannungsfeld. Er war ein, das können Sie besser sagen, weil Sie ihn besser gekannt haben, aber er war ein Stockkonservativer, aber er war ein vom Innersten her ein unabhängiger Journalist. Und starke Chefredakteure haben sich natürlich auch wehren können. Also für mich, ich möchte mich nicht vergleichen, aber er war ein Vorbild. So wie für mich der langjährige Kleine Zeitung-Chefredakteur Fritz Jocklich ein Vorbild war.
Ja, aber da sehen Sie schon, Herr Sperl, die Veränderung in Ihrem Ding. Der Schulmeister und dann auch der Unterberger einmal, die haben das einfach, da hat sich ja niemand getraut hinzugehen, irgendwie. Ja. Sie und der Herr Bronner haben dann den Intervenenten Elsner im Kreis geschickt, ja? Bis er wahrscheinlich schwindelig worden ist. Ja?
Also nicht, ja.
Heute funktioniert es entweder oder auch nicht, so wie das ja jetzt auch aufgetaucht ist. Es wird interveniert und es bleibt beim Chefredakteur und niemand erfährt es. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber viel besser wäre es, das überhaupt abzustellen. Mhm. Bei Chefredakteuren wie den Schulmeister oder den Jockli, oder, haben sich die Leute ja das wahrscheinlich gar nicht getraut.
Gibt es in der aktuellen Affäre oder in den vergangenen Jahrzehnt Fehler, die die Qualitätsmedien, Standard oder Presse gemacht haben?
Welche Fehler? Das ist schwer wirklich zu benennen, weil Fehler haben auch die internationalen Printprodukte gemacht. Nämlich irgendwie nicht rechtzeitig ein neues, ökonomisch funktionierendes Geschäftsmodell zu entwickeln. Sie waren alle völlig überrascht von der Entwicklung, von dem Auftauchen von Internet und Social Media und sind dem Ganzen begegnet mit Einsparungen, mit Reduzierungen, was natürlich wiederum die Geschäftsgrundlage untergraben hat. Und die New York Times hat bis vor 2 Jahren gebraucht oder bis voriges Jahr überhaupt, um wieder, aber schon natürlich auch digital, in die schwarzen Zahlen zu kommen.
Die haben viel zu früh das Print aufgegeben. Aber ich behaupte, das Bronnersche Geschäftsmodell, dass Printqualität auch Anzeigen bringt, ohne Korruption, dass das immer noch gilt. Es gehört nur gepflegt. Und das ist, glaube ich, in Österreich ein bisschen ins Hintertreffen gelangt. Aus Faszination für die Algorithmen und für alle diese Entwicklungen. Die Printzeitung ist nach wie vor auch für die Politik und für die, wenn man so will, für die geistige Kultur eines Landes ein großer Faktor, ja. Weil aber natürlich die Verleger immer die Zahlen anschauen und so wie in der Politik dann, wenn es mit dem Geld knapp wird, dann wird bei dem Personal gekürzt. Und das ist auch immer ein Leiden der Printmedien, dass man glaubt, man kann dann abzwacken und da fangen sie den Medien genauso an wie in der Politik, sie kürzen zuerst die Kultur.
Aber man sollte nicht so tun, das fängt mir jetzt auch langsam stören, als wäre früher alles super sauber gewesen, war es vielleicht aber unter ganz anderen Umständen. Zum Beispiel, der Otto Schulmeister und die damalige Geschäftsführung der Presse mussten sich bis Anfang der 90er Jahre überhaupt nicht kümmern, ob sich die Zeitung verkauft oder nicht. Die wussten, der Wirtschaftsbund, ÖVP, deckt das Defizit ab. Und da ist natürlich, Kunden war eine wirklich gut bestückte Redaktion mit riesigen substanziellen Artikeln, die aber wirtschaftlich auch nicht tragfähig gewesen wäre der Standard nicht aufgetaucht, hätte das nicht die Konkurrenz belebt, hätte sich das alles anders entwickelt. Ich sage nur, aber die Chefredakteure der Presse, Schulmeister und Chorherr, mussten sich bis zum Auftauchen der Styria nicht kümmern. Und dann sagt man, ist es eine Qualitätszeitung, wenn es heißt, also was der damalige Wirtschaftsbund Obmann Sallinger sagt, das ist wurscht, was er sagt, es steht auf Seite 1. Ist das ein Qualitätsmerkmal? War das deshalb eine Qualitätszeitung? Da ist so viel Verlogenheit unterwegs, genauso wie in dieser Inseratenkorruption, ob man das wirklich so benennen soll, weiß ich nicht, das gehört abgestellt. Aber das Zweite ist, weil sich jetzt alle so aufregen, ach, die Nähe, ja, die Nähe der Journalisten zur Politik. Der Herr Sperl wahrscheinlich, wann sind Sie nach Wien gekommen?
1988.
Ja, da war ich schon vorbei. Was glauben Sie, was der Kreisky gemacht hat? Der Kreisky hat sich, ich meine, Nähe von Politik und Journalisten, der Kreisky hat sich die Journalisten am Nachmittag kommen lassen, ja? Die sind zu ihm ins Bundeskanzleramt gepilgert, haben sich vor ihm auf die Knie gehauen, haben ihn bewundernd angeschaut und er hat seine Exklusivgeschichten sehr geschickt verteilt, ja? Dem geben und dann hat er ihm zu Hause geschickt und wenn der nicht geschrieben hat, weil er gedacht hat, das ist privat, sagt er, verstehen Sie mich nicht richtig, warum haben Sie das nicht geschrieben? Der hat die korrumpiert auf die psychologische Seite und hat auch sehr lange gedauert, bis er dann älter geworden ist, der Kreisky, dass das durchgesickert ist. Was hat er mit dem Kollegen Gnam von der Kronenzeitung gemacht? Mit dem ist er am Sonntag Tennis spielen gegangen und hat ihm die riesen Geschichten geliefert.
Und umgekehrt aber hat der Hans Dichand ja auch Ministerinnen und Minister in zu die sich Krone kommen lassen, ja. Um Antrittsbesuche ja. quasi bestellt. Ja. Da musste man.
Ja. Und da gibt es etliche drunter, denen der Hans Dichand gesagt hat, ich lasse sie nicht hochkommen. Können sie machen, was wollen. Ich mein,
aber wer instrumentalisiert dann wen? Die Politik, die Medien oder die Medien, die Politik? Weil offensichtlich ist der Boulevard in Österreich so groß, dass er auf die Politik, egal ob es die Kronenzeitung oder Herr Fellner in Österreich ist, Einfluss nehmen kann.
Ja, es ist auch eine Mischkulanz. Die Öffentlichkeit weiß noch immer nicht wirklich, was zum Beispiel der Begriff Sauschädelessen bedeutet. Das war eine jährlich wiederkehrende Institution eines Raiffeisen-Generals, der zum Sauschädelessen geladen hat. Und fast alle Journalistinnen und Journalisten sind dem gefolgt und sind dorthin gepilgert. Und dort ist quasi die Suppe gekocht worden. Wer noch immer nicht bei Du war mit den Größen, der ist gleich einmal diskriminiert worden. Der war eitel oder ist noch immer eitel und so weiter. Diese Verbrüderung und Verschwesterung in Österreich ist gleichbedeutend mit Verlotterung und Verluderung. Und das ist ein österreichisches Spezifikum, das sich in Italien zum Beispiel fortsetzt und durchaus auch in einigen slawischen Ländern. Aber das ist ganz scharf unterschieden von Deutschland, wo es auch Missstände gibt. Aber diese Nähe gibt es dort nicht, diese Nähe zwischen Politik und Journalismus. Die sind eben nicht alle per Du. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass das Land klein ist, sondern es hat auch mit einer Mentalität zu tun. Und die werden wir nicht so schnell ändern.
Wie kann man sich dieser Nähe als Journalistin, als Journalist entziehen? Beziehungsweise wie haben Sie quasi dieser Nähe versucht, sich zu entziehen?
Also passen Sie auf, das ist ein ganz dringendes Problem, nämlich was auch die FH-Studenten anlangt oder die angehenden Journalisten. Wenn ich gehört habe, zu meiner Entsetzen, dass ein junger, ein Beiwagerl hat man früher gesagt, eine Praktikantin oder so, von der Redaktion, das kommt nämlich auch noch, ist auch noch ein Problem, dass man die Unerfahrenen hinausschickt, die sich dann leicht einschüchtern lassen. Aber wenn die dann zu irgendeinem, damals war es ein Staatssekretär, ich sage keine Namen, hingeschickt wird, um ein Interview zu machen, die macht die Tür auf und der Staatssekretär sagt zu dem 24-jährigen Mädel oder Frau, wir sind per Du. Was soll die machen?
Ja, genau.
Was soll die machen? Natürlich soll sie Nein sagen, habe ich gesagt. Nein, wir sind nicht, soll sie sagen. Aber verlangen Sie das von einer angehenden Journalistin oder Journalisten, ist ja wurscht. Ja? Diese Nähe, das hat sich, Verhaberung hat es früher auch gegeben. Ja? Auf andere Art, beim Heurigen, bei Parteitag, was weiß ich was. Ja? Aber nicht in dieser Dichte. Es wäre damals niemand auf die Idee gekommen, an einer 24-jährigen Praktikantin, sagen wir, damit es unverfänglich ist, auch an Burschen, das Du-Wort anzutragen. Aber was verlangt man jetzt von denen? Erstens einmal schon schlimm, weil die fühlen sich dann geehrt und denken, sie sind wer, weiß Gott wer. Ja? Aber zweitens, sie sind ja eingeschüchtert, sage ich zu einem Staatssekretär, nein. Mhm. Aber doch nicht am Anfang einer Karriere. Und so, und das setzt sich sofort. Ich bin immer verblüfft über die Jahrzehnte, wenn ich höre, wer in diesem Land mit wem alla per Du ist. Im Moment, glaube ich, könnte man verblüfft sein, wenn man merkt, wer nicht per Du ist.
Mhm, ja, aber das auch schon länger.
Ja, das ist, dem muss man sich einfach entziehen, indem man klar macht, dass man zu keiner Klick gehört. Und das ist nicht so schwer, wie man glaubt.
Also wie kann man quasi auch intern innerhalb eines Hauses sich als Journalistin, Journalist durchsetzen?
Da kommt wieder die ökonomische, Sie werden mir das bestätigen wahrscheinlich, die ökonomische Situation hinein. Weil wenn ich meine Geschichte erstreiten muss aus irgendwelchen übergeordneten Interessen, ja, dann gehe ich das Risiko ein, dass der Ressortchef oder Chefredakteur sagt, passt nicht zu uns. Ja? Mhm. Danke, das war's. Und das in dieser ökonomischen Situation in den Medien, wo selten noch angestellt und dazu und so weiter und so fort, verlangt man das von einem Menschen? Dass er sagt, ja, aber das ist, ich meine, der Kollege von der Kronenzeitung ist das Risiko eingegangen, ne? Der die Zustände dort beschrieben hat. Aber kann ich das von einem jungen Mann verlangen, der vielleicht gerade eine Familie gegründet hat, dass er morgen ohne Job dasteht? Und es ist ja noch Ärger. Es gibt ja Produkte, die schreiben ja um. Der erkennt seine Geschichte nicht wieder. Mhm. Geht er dann hin
mit
und sagt...
Mit dem Kommentar, so kann der das gar nicht gesagt haben.
Ja.
Der hat das sicher so gesagt, weil ich kenne ihn und ich sage Ihnen jetzt, was er wahrscheinlich gesagt hat. Und Sie haben nicht gut zugehört.
Also wenn man uns so zuhört oder wenn ich mir selber zuhöre, dann ist die Basis all dessen die unsichere ökonomische Situation der Medienlandschaft.
Und natürlich die theatralische Mentalität, vor allem in Wien, aber nicht nur in Wien. Die Unterhaltung gilt mehr als alles andere. Ich habe das im Standard erlebt, auch bei der Beurteilung von Kommentaren. Da hat man gesagt, wenn ein Kommentar nicht unterhält, dann ist er nicht gut geschrieben. Der Inhalt des Kommentars war nicht so wichtig. Und das ist auch zum Beispiel über meine Nachfolgerin, die Alexandra Föderl-Schmidt, gesagt worden, die essentielle Kommentare in der Süddeutschen schreibt, aber im Standard wurden ihre Kommentare eben gesagt, der kann nicht wirklich gut schreiben. Und es ist schon wahr, in Österreich lebt das Feuilleton vom guten Schreiben und vom Wortwitz und so weiter, aber das wird auch überbewertet, der Inhalt ist wurscht. Ich glaube nur, und das wäre eine Lösung, damit man da auch zu Zukunftsperspektiven kommen. Sie müssen, so wie Sie das eh probieren mit dem Dossier, ich will jetzt weder loben noch kritisieren, aber Sie müssen schlicht und einfach ganz neue mediale Formen suchen, die nicht dem Hang zu den Social Media erliegen sollen, und die andererseits auch vielleicht alte Printmuster übersteigen müssen. Aber es muss natürlich, wie überall, müssen neue Formen der Zeitung auch kreiert werden, damit man einerseits diesen Zwängen, die es in Österreich gibt, entrinnt und damit man aber andererseits die Qualität hochhält. Das ist schwer genug und man kann es auch nur prinzipiell erwähnen, aber wahrscheinlich liegt die Lösung ungefähr dort.
Ja, aber da musst du die Finanzierung haben. Dann kommen wir wieder auf das zurück. Im Gegensatz zu Amerika, wo es alle möglichen Stiftungen und Dinge gibt, hat ja in Österreich, nennen Sie mir eine Gruppe, die in Österreich ein wirklich vitales Interesse an unabhängigen überlebensfähigen Journalismus
haben. Also wir suchen nach dieser Gruppe seit 9 Jahren, wir haben sie bisher nicht gefunden, weil irgendwelche anderen partikulären Interessen immer mitspielen.
Naja, weil zum Beispiel der verstorbene, wie heißt der, hat er geheißen, der Billa-Gründer?
Karl Laschek.
Der hat mit seinem Geld unter anderem in der Wiener Innenstadt ein Mausoleum gebaut, nicht?
Ja, um das
geht es. Das sind die wahren Interessen.
Um das geht's nicht, Herr Sperl. Aber nehmen Sie zum Beispiel der es könnte, wahrscheinlich vom Geld, weil er nicht weiß, was er damit machen soll, ist der Didi Mateschitz. Dann denkt man wieder, ist das wünschenswert? Also wünschenswert wäre es von einer Stiftung, blablabla. Aber ist es wünschenswert, dass einer, der das finanzieren könnte, dann über Nacht das wieder alles einstellt? Und eigentlich nur Interesse an einer bestimmten Richtung hat, ist das wünschenswert?
Ich glaube, er traut sich nur nicht, den Standard zu kaufen, zum Beispiel.
Weiß ich nicht, aber ist das demokratiepolitisch wünschenswert? Nur noch einmal zurück, es war früher nicht alles besser, ja? Nur es hat niemand geredet drüber. Ja. Und daher ist es so lang liegen geblieben. Ich meine, ich kann mich erinnern, wie der Schüssel Bundeskanzler war, hat er mal angerufen und hat gesagt, war er Wirtschaftsminister, ist ja wurscht, irgendwas hat ihm nicht gepasst und ich habe gesagt, ja, wenn Sie das so sehen, dann werde ich morgen im Ministerrat die Presseförderung reduzieren. Also wer sich jetzt aufregt, ist von einer unglaublichen Scheinheiligkeit.
Und man hat auch immer geglaubt, man kann sich so richten. Es hat zum Beispiel der Schüssel mich, den ich ja aus Studententagen gekannt habe und mit dem sehr einen, in der Öffentlichkeit dokumentierten Krach gegeben hat zwischen mir und ihm, dass er gesagt hat, ich soll Chefredakteur der Presse werden. Und der damalige Pressechefredakteur Keinz und der Herr Zschokli von der Kleinen Zeitung haben das mir auch nahegelegt.
Der Keinz war Geschäftsführer.
Und ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht, weil ich passe nicht zur Presse. Man kann nicht eine Zeitung jemand überstülpen oder man kann auch nicht jemand, der anders denkt als die Zeitung, wenn man so will. Das war halt meine Position, kann man nicht auf die Zeitung draufsetzen. Aber das ist halt ein Punkt, der auch eine Rolle spielt.
Ich würde gerne noch mit Ihnen, wir haben jetzt viel auch über öffentliche und politische Inserate gesprochen und Einflussnahme der Politik gesprochen. Es hat sich aufgrund der medienökonomischen Krise, die auch schon angesprochen wurde, ja ein weiteres Problem ergeben, das wir beobachten. Und zwar das Problem, ich nenne es mal einfach, der Advertorials. Also sprich nicht einmal dieser üblichen Inseratenflächen, die man als Leserin und als Leser leicht erkennt, sondern redaktionelle Werbung, also Werbung, die von den Redaktionen selbst geschrieben wird. Das gibt es beim Standard, das gibt es bei der Presse und oft, und nicht nur im Boulevard, sondern oft wird hier auch vergessen, es passieren Fehler natürlich auch, diese Advertorials zum Teil auch quasi als solche zu kennzeichnen.
Das darf nicht sein.
Nein.
Es darf nicht sein und es müssen unterschiedliche Teams sein.
Unterschiedliche Teams ist auch sehr oft nach Kämpfen zwischen Inseratenabteilungen, ich weiß nicht, wie das in der Presse war, aber oder ist, nach Kämpfen mit der Inseratenabteilung, ist das und mit der Unterstützung des Oskar Bronner, ist da Erklärung erfolgt. Und zwar haben wir in der Redaktion gesagt, erstens einmal muss es eine ganz andere Schrift geben, zweitens, es muss die Titelschrift ganz anders sein und drittens, es dürfen die Verfasser keine Redakteure der Zeitung sein. Damit da eine Trennung, die mindestens drei Voraussetzungen und für die normalen Leser muss sichtbar sein, dass das nicht zur Zeitung passt. Jetzt würden wir dann in typografische Fragen hineingehören. Aber das ist eine Ästhetik der Zeitung, die es ermöglicht, eine verschiedene Ästhetik, die es ermöglicht, klar die verschiedenen Artikeltypen voneinander zu unterscheiden.
Riesendiskussion und ich glaube, sie hat auch was gebracht. Ja. Ja, wie weit jetzt dann wirklich... Das muss sein, das müssen verschiedene Teams sein. Es können nicht die normalen Journalisten das bewerkstelligen, wurscht, was die Geschäftsführung sagt. Ja. Kommt es wieder auf den Chefredakteur drauf an. Aber etwas, was Sie aufgeworfen haben, was wir liegen lassen haben, ist, warum gibt es keine Zusammenarbeit? Warum gibt es keinen Zusammenschluss der Medien selber, um diese Situation zu bereinigen? Da kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, alle Versuche auf jeder Ebene sind daran gescheitert, dass es welche gibt, die sagen, das hat alles keinen Sinn, solange die Fellners nicht mitmachen. Die einen sagen, das hat alles keinen Sinn, solange die Fellners, die anderen sagen, das hat alles keinen Sinn, wenn die Kronenzeitung nicht an Bord ist. Und die mit heute, ja, also mit der Gratiszeitung heute, wo der Kollege Nusser da unlängst im Fernsehen sehr, Chefredakteur von heute, sehr gescheite Sachen gesagt hat, ja. Aber die sind ja die größten Profiteure von den 200 Millionen, ne? Und die haben kein Interesse und die anderen reden sich drauf aus und sagen, wir können nichts machen, solange die nicht an Bord sind, weil das verpufft.
Und das ist eine Lebenslüge der Qualitätszeitungen.
Das heißt, da sollte man trotzdem als Qualitätszeitung ja, und die Bundesländerzeitung sollten sich hier zusammentun,
natürlich.
Um hiergegen quasi auch gemeinsam auftreten.
Vorschläge, ja. wie man das, ich meine, im Antikorruptionsvolksbegehren sind ja jetzt Punkte drin, man muss ja nicht das Rad neu erfinden, Vorschläge auf den Tisch legen, den Fötz dazu ermächtigen, wirklich in Verhandlungen zu gehen, ist ja alles keine Raketenwissenschaft, wie man heute sagt. Ja.
Der Armin Thurnherr zum Beispiel hat vor nicht allzu langer Zeit auch vorgeschlagen, der Inseratenvergabe eine Kommission, eine unabhängige Kommission vorzuschalten. Ist auch eine Möglichkeit, nicht? Also es gibt Dinge am Tisch, die man aufgreifen könnte und einmal zum Beispiel ausprobieren könnte. Ja. Aber es geschieht nicht.
Nein. Auch der Vorschlag, den der Ex-Bundeskanzler, Alt-Bundeskanzler Christian Kern im ORF am Dienstag gemacht hat, ist ja von sagenhafter, weiß ich nicht was. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass die Inserate in den Ministerrat verlegt werden. Jedes Ressort muss im Ministerrat vorlegen. Ja, Moment. Jedes Ressort muss im Ministerrat vorlegen, wo, wann, wie viel und weshalb. Ja? Und der Ministerrat wäre die Kontrolle. Wenn man aber jetzt weiß, weil einstimmig, wenn man aber jetzt weiß und über die Jahre erfahren hat, wie das dort zugeht, dass nämlich keiner je irgendwas, oder vielleicht in Ausnahmefällen, irgendwas beeinsprucht. Mit dem Argument, wortwörtlich eines ehemaligen Ministers, na, ich sag da nicht nein, weil dann sagt der das nächste Mal bei meiner Sache nein. Also was soll das für einen Wert haben? Wer soll dann beeinspruchen, wenn das Verkehrsministerium 50 Millionen, ich weiß nicht wohin, wenn er vielleicht ein paar Millionen woanders sind. Also das ist ja, das zeigt ja alles nur von der Verwirrung. Nur, man könnte das ja wirklich eigentlich konkret machen. Das kann nicht so schwer sein.
Aber ist es nicht so, dass dann genau die Presse oder der Standard hier darunter mehr leiden würden als die Boulevardmedien, weil die Kronenzeitung quasi, der Anteil der öffentlichen Inserate ist zwar in absoluten Zahlen enorm, aber in Relation zu den Anzeigen überhaupt eher gering. Läuft man dann nicht Gefahr, dass quasi, wenn man die Inseratengebarung verändert oder sogar wirklich eindämmt, reduziert, dass dann Standard und Presse ökonomisch am meisten darunter leiden würden?
Aha, das ist, also das ist alles schon die vorprogrammierte Schwäche. Schwäche darf man nicht einmal gedanklich aufkommen lassen. Wenn man der Meinung ist, Qualität muss aufrechterhalten werden, dann darf man sich um solche Sachen gar nicht kümmern. Sondern da muss man sagen, wir sind die, die uns über Gedanken machen, die das Schriftliche adorieren, die den Journalismus, den unabhängigen Journalismus hochhalten, und wir werden uns bei den Lesern durchsetzen. Das hat der Standard ja eh gemacht. Ich meine, da rede ich nicht von irgendwas. Wir sind ja totgesagt worden. Es ist ja gesagt worden, so und so viele sind ja auch nicht zum Standard gekommen, weil sie diese Gründung für zu schmalbrüstig gehalten haben. Und ich bin ja heute so ein Provinzler gewesen, ein steirischer Provinzler, der zwar Wien gekannt hat, aber auch nicht so intim. Und ich bin halt nach Wien gegangen. Und das sind andere auch. Aber es gibt leider auch, und das ist auch ein Punkt, es gibt wirklich gute Journalisten aus den Bundesländern, die in Wien zu Konvertiten geworden sind. Die dann auf einmal wienerisch sich benommen haben, aber das nicht so gut gekonnt haben wie die Wiener selbst.
Oder jedenfalls wollten und interessiert haben. Aber ich glaube, Sie haben einen Fehler hier. Weil wenn ich die Zahlen, die da jetzt kolportiert werden, richtig verstehe, dann haben die Gratiszeitung und die Kronenzeitung hängen zu 30% von politischen Inseraten ab. Die Salomon vom Kurier gestern hat, also im Report, hat gesagt, der Kurier zu 3%. ob das mehr ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls wäre das Gewicht ganz anders, als Sie es da dargestellt haben. Das heißt, eine Bereinigung dieser Inseratensituation würde eben, da sind wir wieder, die sind nicht an Bord, würde eben diese Gratiszeitung und Kronenzeitung mehr treffen als die Qualitätszeitungen. Das müsste man nachprüfen, aber so habe ich das verstanden.
Ob richtig oder falsch, stellt sich ja immer erst heraus, wenn man es praktiziert. Das andere sind ja Spekulationen. Spekulationen aufgrund von Vorurteil, Spekulationen aufgrund von Neigungen und solchen Sachen. Ich glaube, man muss das einfach ausprobieren, selbst wenn damit ein Untergang verbunden ist.
Also ich kann sagen, ein Medium würde es auf gar keinen Fall treffen, Dossier. Wir hatten noch nie ein Inserat, egal von der Politik oder von der Wirtschaft. Herr Sperl, Frau Rohrer, herzlichen Dank für das angenehme und auch sehr gute Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Oldies but Goldies. Ja.